Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe schaue ich auf die Pittsburgh Penguins und erkläre euch, wie deren Saison 2024, 2025 vielleicht laufen könnte. Wir fangen natürlich wie immer damit an, wie es in der letzten Saison war. Da landeten die Penguins auf Platz Nummer 5 in der Metro, hatten 88 Punkte, eine Bilanz von 38 Siegen, 32 Niederlagen und 12 Mal dem Extrapunkt. Und das reichte eben erneut nicht für die Playoffs. Das war das erste Mal in der Ära Sidney Crosby, dass sie in 2 Jahren in Folge die Playoffs nicht erreichen konnten. Also da schon eine Besonderheit in dieser durch Crosby geprägten Zeit. Und das zeigt natürlich schon so ein wenig, wohin der Trend geht für die Pittsburgh Penguins und was die Herausforderung ist für Kyle Dubas, der jetzt im zweiten Jahr in Pittsburgh aktiv ist und dem so ein bisschen der Balanceakt gelingen muss zwischen Konkurrenzfähigkeit, solange Crosby und Evgeny Malkin noch da sind und vielleicht auch Chris Letang mit dazu genommen, und trotzdem in irgendeiner Form so einen gewissen Rebuild einzuleiten. Also ein Rebuild on the fly, um trotzdem konkurrenzfähig zu bleiben. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr schwer ist in der NHL. Wenn man die Teams betrachtet, die ich bisher auch schon analysiert habe, da sind eben einige mit dabei, die komplett sozusagen abgerissen haben, wenn man da sieht, Anaheim ist da vielleicht zu nennen, San Jose ist zu nennen, Calgary hat das jetzt aktuell gerade gemacht. Und bei Pittsburgh möchte man eben versuchen, nochmal, solange ein Sidney Crosby spielt, dem ein konkurrenzfähiges Team hinzustellen. Das hat in den letzten beiden Jahren nicht funktioniert, das hat auch aus einigen Gründen intern nicht funktioniert. Da waren sicherlich einige Spiele mit dabei und auch einige Spieler, die nicht unbedingt den Erwartungen entsprochen haben, wie man vielleicht bei deren Verpflichtungen gehegt hat. Und das waren dann eben auch unter anderem Gründe, warum es nicht gereicht hat. Wir schauen mal ein bisschen auf die Statistiken, um einen Überblick zu bekommen, was das Problem der Pittsburgh Penguins gewesen sein könnte. Bei den geschossenen Toren, da lagen sie mit 253 auf Platz 18. Bei den Gegentoren 248 auf Platz Nummer 13. Sie haben sich, wenn man das vergleicht mit den anderen Teams, sehr viele hochkarätige Torchancen erspielt. Das war Platz Nummer 4. Die Schussquote mit 9,44 lag allerdings nur auf Platz 26. Da sieht man eben schon ein Problem. Auch der Corsi-Wert war an sich solide, Platz 10. Sie sind also in der Lage, durchaus spielerisch sich Torchancen zu erspielen, Offensive zu generieren, aber sie können die Chancen nicht verwerten. Fangquote war übrigens auf Platz Nummer 13. Und das mit dem Chancen nicht verwerten, das zieht sich auch durch in Richtung Powerplay. 15,3% Quote war das, und das war Platz Nummer 30. Also wirklich, wirklich schlecht. Penalty Killing mit 81%, Platz Nummer 10. Also da schon deutlich zu erkennen, dass eben die Pittsburgh Penguins Probleme hatten, das Tor zu treffen und die Chancen zu nutzen. Das sieht man auch beim Scoring. Sie haben einen absolut überragenden Spieler in ihren Reihen, und der ist auch mit mittlerweile 37 Jahren immer noch einer der besten Spieler der Liga. Sidney Crosby, 94 Punkte, 42 Tore in 82 Spielen hat er alle absolviert. Überhaupt bemerkenswert, wenn man vor der Saison gesagt hätte, Crosby macht 82 Spiele, Malkin macht 82 Spiele, Carlson macht 82 Spiele, Chris Letang macht 82 Spiele und die Penguins erreichen trotzdem nicht die Playoffs. Ich glaube, das hätte man nicht unbedingt vermutet, denn die vier sind ja so die Kernsäulen. Ja, man muss dazu sagen, Jake Guentzel war verletzt, hat dann auch am Ende nicht mehr für die Pittsburgh Penguins gespielt. Trotzdem diese vier, die ich eben genannt habe, Crosby, Malkin, Carlson und Chris Letang, da war schon zu befürchten, dass sie aufgrund des Alters und aufgrund der Vorgeschichte auch in den Jahren zuvor vielleicht die ein oder andere Partie verpassen und dass die Penguins deswegen Spiele nicht gewinnen können. Das war aber eben nicht der Fall. Trotzdem, die Diskrepanz ist ziemlich groß. Crosby mit seinen 94 Punkten, Malkin mit 67 Zählern.
Dahinter dann Carlson mit 56. Da merkt man schon, der hatte in der Saison vor bei den Sharks über 100 Zähler. Also da ist schon ein deutlicher Fall nach unten, was seine Punkteausbeute betrifft. Und ja, am Ende eben auch sowas wie natürlich Jake Guentzel, der hat nur 50 Spiele für die Penguins absolviert, 22 Tore. Sie haben sicherlich mit Crosby, mit Malkin und Brian Rust auch mit 28 Treffern durchaus auch Spieler, die eben gute Trefferquoten hatten. Aber wenn man dann so ein bisschen weiter nach unten schaut, Riley Smith nur 13 Tore, Ricard Raquel 15 Treffer, das ist vielleicht jemand, wo man mehr von erwartet hatte. Lars Eller 15 Treffer ist eigentlich sogar ganz solide. Jeff Carter hinten 11 Treffer, das ist vielleicht auch zu wenig. Vielleicht auch, wenn man die Verteidigung sieht, Ryan Graves 3 Zähler, sicherlich nicht unbedingt seine Hauptaufgabe, aber ja, insgesamt also die Pittsburgh Penguins beim Thema Offensive nicht gut genug. Und sie haben im Sommer ein bisschen was gemacht. Sie haben zum einen Riley Smith abgegeben zu den New York Rangers, ihn nach einem Jahr weitergeschickt. Jeff Carter hat seine NHL-Karriere beendet. Braden Jaeger ist im Tausch gegangen und dafür ist Rutger McGroarty gekommen von den Winnipeg Jets. Dann ist Winnie Hinostroza noch nach Nashville und ja, das waren so die Kernabgänge, würde ich sagen, bei den Zugängen. Blake Lizotte von den Los Angeles Kings, Sebastian Aho von den New York Islanders, Kevin Hayes kommt von den St. Louis Blues. Ah, da sehe ich gerade, habe ich einen Dreher drin, denn Pierre-Olivier Joseph, der ist nach St. Louis gegangen. Dann aber wieder Neuzugang bei den Pittsburgh Penguins, Anthony Beauvillier, zuletzt in Nashville aktiv, Matt Grislick von den Boston Bruins, Cody Glass auch aus Nashville. Das sind so die Kernnamen, die zu nennen sind. Also in der Mitte natürlich an sich sehr gut aufgestellt, die Pittsburgh Penguins, eben mit einem Crosby, eben mit einem Malkin. Aber wenn ich jetzt dazu noch rechne, dass Kevin Hayes auch jetzt für die Pittsburgh Penguins spielt, dann kann man natürlich sagen, dass sie da schon auf der Center-Position durchaus gut aufgestellt sind. Und wenn ich mir da gleich mal die Sturmreihen aufmache und mir die Sturmreihen anschaue, dann ist also diese Center-Vierer-Kombination Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Kevin Hayes und Lars Eller nicht so schlecht. Man muss allerdings natürlich dazu sagen, dass Kevin Hayes und Lars Eller eben nicht mehr die Spieler sind, die sie vielleicht dann vor 5 Jahren waren. Natürlich Malkin und Crosby auch nicht mehr, aber ich habe eben Crosby schon erwähnt, der scheint nicht wirklich zu altern. Malkin vielleicht eher ein Stück weit doch, aber ja, bei Kevin Hayes, der war, sage ich jetzt mal, so zwischen 2018, 2021 schon jemand, wo man mit gerechnet hat, dass der einer der besseren Center vielleicht werden könnte, aber so ein bisschen ist er dann in der Entwicklung stagniert, dann eben abgegeben von Philly nach St. Louis und nicht umsonst jetzt wieder von St. Louis weitergeschickt zu den Pittsburgh Penguins. Trotzdem muss man sagen, in der Mitte, das ist vielleicht so die Paradeposition der Pittsburgh Penguins, nur irgendjemand muss auch die Tore erzielen. Jake Guentzel ist weg. Und vorne in der ersten Sturmreihe Sidney Crosby, Ricard Raquel, Brian Rust. Ja, Rust hat seine Tore gemacht, aber Ricard Raquel vielleicht eben nicht in dem Maße, wie man sich das erhofft hat. Zweite Reihe, Evgeny Malkin, Michael Bunting und eben Rutger McGroarty. Da kann man schon drauf hoffen, einfach, dass McGroarty da, sage ich jetzt mal schon, vielleicht 15, 20, 25 Tore macht. Das ist, glaube ich, etwas, wo sie schon drauf bauen, denn ansonsten wird es relativ schwierig werden. Dann ist natürlich so, Cody Glass, Kevin Hayes, auch die beiden eben hinten in der dritten Reihe. Das ist schon auch eine Möglichkeit, wo man vielleicht noch Offensive generieren kann. Und auch die vierte mit Lars Eller, Noel Acciari und Blake Lizotte ist jetzt auf dem Papier nicht komplett schlecht. Sei noch erwähnt in der dritten Reihe Drew O'Connor, der für mich so ein bisschen eine absolut positive Überraschung war in der letzten Saison und auch so ein Stück weit, sag ich jetzt mal, ja, aus dem Nichts kam. Also ich meine, 16 Tore, insgesamt 33 Punkte, das ist für eine dritte Reihe ja dann auch nicht so das Schlechteste. Also wenn der das nochmal zeigen kann, vielleicht auch noch ein Stück nach vorne kommt, dann wäre das schon sehr, sehr gut für die Pittsburgh Penguins. Und ansonsten müssen sie eben hoffen, dass wirklich die 4-9, die jetzt bei den Stürmern da von mir erwähnt wurden, richtig einschlagen und dass sie dann eben damit auch entsprechend etwas besser dastehen und vorne vielleicht dann auch Crosby und Malkin entweder entlassen oder zumindest auch weiter unterstützen können. In der Defensive ist es so gewesen, ich habe es erwähnt, Erik Karlsson war jetzt nicht derjenige, der so die Offensive unterstützen konnte, wie man sich das auch vorgestellt hat. Auch da hoffen sie darauf, dass er vielleicht im zweiten Jahr dann so ein bisschen mehr sich wohlfühlt, ein bisschen mehr auch eine Chemie entwickelt hat mit den anderen. Und vor allem muss man ja sagen, dass es auch im Powerplay einfach besser läuft. Also dass diese Erfolgsquote, wenn man eben weiß, wer da auf dem Eis steht, ist schon erstaunlich schlecht. Und da denke ich schon, wenn sie da irgendwie, sagen wir mal, ein durchschnittliches Powerplay haben, dann wird es etwas mit den Playoffs werden. Das wäre schon, glaube ich, einer der Hauptfaktoren bei den Pittsburgh Penguins. Karlsson und Pettersson, erste Verteidigerpaar. Ryan Graves, Chris Letang. Graves bin ich irgendwie so ein bisschen ein Fan von. Chris Letang, auch zeitloser Spieler. Wie gesagt, dass der 82 Spiele macht, ist nicht unbedingt selbstverständlich, was er auch für Probleme hat. Ich meine, er hatte mit Blut, hatte er nicht auch irgendwie so Blutknoten, also Knoten in den Adern und sowas irgendwie, also Probleme meine ich mit dem Blutkreislauf, nagelt mich da nicht fest, ich hoffe, ich erzähle da nichts Falsches, aber er war auch jemand, der oft verletzt war in den letzten Jahren und der eben entsprechend dann auch, ja, jetzt zumindest eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gesunde Saison hatte. Er ist aber eben auch schon jenseits seiner Prime mit 37 Jahren, ja, seit er eben dann auch erwähnt, ne, Malkin ist, glaube ich, auch, was ist der, 38, sogar ein Jahr älter als Sidney Crosby, auch Erik Karlsson ist mittlerweile 34. Ja, das ist nun mal so, dass die dann jetzt schon sich in einer Phase der Karriere befinden, wo du nicht immer damit rechnen kannst, dass sie so gute Leistungen bringen und manchmal es auch sehr, sehr schnell geht, dass die Leistung dann in den Keller fällt. Also da muss man eben auch dann gefasst drauf sein bei den Pittsburgh Penguins. Mir gefällt erstmal das dritte Verteidigerpaar mit Matt Grizzlick und Sebastian Aho auch auf dem Papier ganz gut, weil es einfach mal eine neue Kombination ist. Inwieweit das dann so ein bisschen auch, ja, einen Fortschritt gibt, weiß ich nicht. Wenn ich nachher noch zusätzlich auf das Powerplay schaue, dann ist es natürlich auch so, dass man zum Beispiel mit Kevin Hayes und Cody Glass und McGrady in dem zweiten Powerplay vielleicht dann auch etwas hat, was ein bisschen mehr hilft, auch diese Haupt-Powerplay-Formation da so ein bisschen anzutreiben. Das könnte natürlich ein Punkt sein, der ihnen da auch dann am Ende ein paar Zähler in den Standings gibt. Ja, dann einer der wichtigsten Punkte natürlich wie immer die Torhüterposition. Tristan Jarry ist die Nummer 1, hatte allerdings eine negative Bilanz von 19, 25 und 5. Und Alex Nedeljkovic, der hatte eine sehr positive Bilanz, nämlich 18, 7 und 7. Bei den Zahlen war es allerdings so, dass die bei Tristan Jarry leicht besser waren. Der ist nominell auch die Nummer 1. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man vielleicht so ein bisschen eher eine 1A, 1B-Lösung hat, ihn ein bisschen entlastet, war ja auch öfter mal verletzt in den letzten Jahren und dann eben vielleicht dadurch auch bei ihm die Zahlen noch etwas besser kriegt, ihm einfach auch ermöglicht, dann mehr Spiele zu gewinnen. Ist ja ein bisschen ärgerlich, wenn er von der Fangquote her besser ist, aber eben dann die Spiele nicht gewinnen kann. Wobei ich will mal gucken auf die Advanced Metrics. Goals Save Above Expected ist ja da immer ein sehr, sehr guter Wert. Und da ist natürlich ganz interessant, dass Jarry eben trotz seiner nicht so viel gewonnenen Spiele einen Wert von plus 2,6 hat und Nedeljkovic einen Wert von minus 3,3. Also da sieht man so ein bisschen, dass diese klassischen Werte, vor allem dann auch Siege und Niederlagen, manchmal nicht so viel aussagen. Man müsste jetzt auch die Qualität der Gegner haben. Offensichtlich war es so, dass in den Spielen von Tristan Jarry die Gegner wahrscheinlich besser waren, bessere Chancen hatten. Er trotzdem im Vergleich zu dem, was zu halten war, sehr gut gehalten. Es hat aber nicht gereicht, um diese Partien zu gewinnen. Also die Qualität des Gegners ist natürlich dann auch immer ein Punkt, den man berücksichtigen muss, um einzuschätzen, wie gut denn eine Torhüterleistung wirklich ist. Also das ist ja auch etwas, was ich auch in der Saison dann des Öfteren sage. Diese klassischen Werte, Fangquote, Gegentorschnitt sind ein Anhaltspunkt, aber nicht immer so aussagekräftig, wie man das früher vielleicht dann gesehen hat. Es ist ja bei Stürmern oder bei Abwehrspielern auch des Öfteren so, dass man dann vielleicht eher auf weitere Kennzahlen zurückgreifen sollte. Ich will nicht sagen, dass die Advanced Metrics der Weisheit letzter Schluss sind. Es ist, glaube ich, immer eine gute Kombination aus alten Zahlen, dann neuen Statistiken, einfach auch manchmal Eye-Test, sagen die Kollegen in Nordamerika, einfach auch der optische Eindruck, wie bewegt sich ein Spieler, wie bewegt sich ein Torhüter, wie ist auch die Körpersprache. Das sind alles so Dinge, die dann in die Beurteilung eines Spielers auch mit einfließen sollten. Ja, ich habe es erwähnt, also für die Pittsburgh Penguins wird es schwierig werden. Es gibt natürlich ein paar Möglichkeiten, wo sie sich verbessern können. Ich habe es gesagt, das Powerplay wäre ein Punkt. Dann eben einfach allgemein mehr Tore erzielen. Allerdings immer im Hinterkopf behalten, Sidney Crosby ist eben dann auch schon 37, Malkin 38. Bei Crosby sei noch angemerkt, der hat nur noch Vertrag bis zur nächsten Sommerpause. Allerdings hat er auch schon durchklingen lassen, dass er natürlich bei den Penguins verlängern möchte. Ich habe auch schon das öfter mal so Szenarios gesehen, dass er irgendwie dann wechseln soll und so weiter. Warum soll der Mann wechseln? Der hat 3 Stanley Cups gewonnen mit den Pittsburgh Penguins, mit dem Team, was ihn gedraftet hat. Er hat seine gesamte Karriere da verbracht, ist eine absolute Legende in Pittsburgh, natürlich auch in der NHL. Das sind ja auch so Dinge, die nicht mehr unbedingt selbstverständlich sind, dass du dann auch die ganze Karriere bei deinem Verein verbringen kannst. Und warum soll er sich dieses, würde ich sagen, schon sehr perfekte Bild und diese sehr perfekte Karriere zerstören, indem man dann sagt, oh komm, ich gehe jetzt nochmal ein Jahr woanders hin und will dann nochmal einen Stanley Cup gewinnen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, er wird dann irgendwie einen 2-3-Jahres-Vertrag unterschreiben bei den Penguins und er fühlt sich ja noch gut, auch das ist ein Punkt, hat sich ja auch dazu geäußert, fühlt sich noch sehr, sehr gut, da ist eben auch so, dass er ja auch noch sehr, sehr fit ist, dass er auch viel macht, auch das ja, muss man ja dann auch im Rückblick sagen, sehr erstaunlich, er hat ja eine Phase gehabt rund um diese Gehirnerschütterungsgeschichte und die Nackenverletzung, wo man vielleicht befürchten musste, dass die Karriere von Crosby viel früher zu Ende ist, als man sich das aus eishockeytechnischer Sicht wünschen oder gewünscht hat und zum Glück, muss ich eben sagen, ist er mittlerweile auch wieder richtig gesund geworden und hat jetzt eben dann in der letzten Saison auch 82 Spiele absolviert. Ich will mal einmal gucken, wie das die letzten Jahre überhaupt so war, insgesamt bei den Karrierestatistiken bei Crosby. Ja, 82, 82 die letzten beiden Jahre. Also das ist schon ein Punkt, wenn man bedenkt, dass er eine Phase hatte zwischen 2010 und 2014. Da hatte er pro Saisons Spiele 41, 22 und 36. Also da war wirklich zu befürchten, dass er relativ schnell aus der Liga dann raus ist oder früher aus der Liga raus ist, als das zu wünschen war. Aber danach ist er zum Glück dann vor allem aus Sicht der Penguins-Fans wieder gesund geworden. Ja, viel über Sidney Crosby geredet, aber das ist eben natürlich immer noch der zentrale Spieler bei den Pittsburgh Penguins und derjenige, mit dem viel steht und fällt. Nochmal, es ist ihnen zu wünschen, dass sie jetzt durch diese andere Art, sich aufzustellen, auch mit Kevin Hayes da hinten, vielleicht ein bisschen mehr Breite bekommen haben, ein bisschen mehr dann auch in der zweiten, dritten Reihe etwas haben und in Überzahl dann hoffentlich auch eine Unterstützung bekommen. Was ist möglich in der Metro? Die Devils vorneweg, dahinter die Rangers, dann mit Abstrichen vielleicht die Hurricanes und danach sortieren sich die Penguins ein. Ich habe es bei den Caps schon erwähnt, bei den Islanders erwähnt, dass das zusammen vielleicht dann auch noch mit den Flyers so eine Vierer-Kombination ist, die durchaus Platz Nummer 4 bis 7 untereinander kombinieren können. Wenn es richtig gut läuft, ist auch mal eine höhere Platzierung drin. Ich meine, wenn die Islanders das letztes Jahr geschafft haben, warum soll das den Penguins nicht auch gelingen? Nur ist die Wahrscheinlichkeit da eben nicht so hoch. Dementsprechend schätze ich jetzt einfach mal, ich sag mal, weil es vielleicht jetzt auch eine etwas andere Zusammenstellung ist und weil andere Teams eben auch nicht unbedingt so konstant sind in der Division. Die Penguins laufen auf 4 ein. Wie gesagt, würde mich auch nicht verwundern, wenn sie aufgrund von Verletzungen der älteren Spieler, der Leistungsträger auf 6 oder 7 landen am Ende. Aber sie werden meiner Meinung nach zu Beginn der Saison etwas besser sein als letztes Jahr und dann könnten sie vielleicht auch ein paar Zähler sammeln, damit es dann doch am Ende für die Playoffs reicht. Das war meine Vorschau auf die Pittsburgh Penguins. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch den Podcast unterstützen. Und das geht zum Beispiel, indem ihr was in den Topf mit einzahlt. steady.hq/sportpassion wäre eine Möglichkeit. paypal.me/sportpassion.de. Die zweite, da könnt ihr entweder regelmäßig oder auch einmalig etwas beitragen zum Podcast. Und wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, ich plane ein paar Dinge wieder für diese Saison. Ich hoffe, mir gelingt da auch so ein paar Spezialsachen dann euch wieder zu präsentieren und möglich zu machen. Und so ein bisschen ist da dann eben auch schön, wenn ihr mich da ein Stück weit unterstützen könnt. Das könnt ihr auch machen, indem ihr den Podcast abonniert, indem ihr ihn bewertet und indem ihr natürlich den Podcast auch teilt und weitersagt und da eben dann auch so ein bisschen die Community größer macht. Und damit schauen wir noch auf die Quote. Das habe ich nämlich fast vergessen. Warum sind denn die Penguins eigentlich da, wo sie sind? Die Quote bei den Penguins ist 1 zu 500. Genau identisch mit den New York Islanders. Die hatten wir in der Folge gestern, die Penguins heute. Und morgen kommt das dritte Team, was eine Quote von 1 zu 500 hat. Das sind die Detroit Red Wings. Also in der morgigen Folge dann die Vorschau auf das Team von Moritz Seider. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.